Stellt euch mal vor, eine Gemeinde wie diese Gemeinde hier würde das Lied, was wir gerade gehört haben, Let it rain, lass es fließen, lass es regnen, als Monatslied und als Jahreslied nehmen. Jeden Sonntag wird das gesungen. Und dann passiert es. Aber nicht hier, sondern in der Nachbargemeinde in Solingen. Oder in Leverkusen. Oder in Erkrath. Und Leute kommen und sagen, boah, da musst du mal hingehen, nach Solingen, nach Erkrath, nach wo auch immer, nach Leverkusen. Da fließt es, da ist Erweckung, da kommen schon die ganzen Reisebusse aus aller Welt an. Tja, und dann gehen die Leute von hier und kommen zurück mit solchen Laugen und sagen, da fließt es. Bei uns, naja, bisschen Eintopf. Und da ist das Kulinarische, geistlich gesehen. Wäre das fair? Du singst die ganze Zeit und sagst Gott, let it rain und erwartet das auch und er hat nichts Besseres zu tun, als das in Solingen zu machen. Haben viele Gemeinden so erlebt, dass es woanders losgegangen ist. Und das führt mich in die Thematik heute hinein. Das Thema lautet heute Gott, das ist nicht fair. Ich möchte über unerhörtes Beten sprechen. Unerhört. Gebete, die nicht erhört werden. Jedenfalls nicht so, wie wir es eigentlich haben wollen. Und ihr Lieben, heute Morgen haben wir ein nettes Thema gehabt, über Blumen und über alles Mögliche haben wir nachgedacht. Das ist heute ein schweres Thema. Das ist ein Thema, was nicht rund ist. Und ich werde auch heute Morgen keine runde Predigt halten, wo alles drin ist und tausend Antworten auf vielleicht nicht gestellte Fragen, sondern ich stelle heute vielleicht mehr Fragen, als ich antworten kann. Und dieses Thema ist ein Thema, was uns ins Fragen bringen muss. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Gedanken gehabt hast. Gott, das ist nicht fair. Du hast auf deine Lebenssituation geguckt, du hast auf unerhörtes Beten geguckt, nichts ist passiert und all diese Dinge. Und dieses Gefühl, Gott, das ist nicht fair. Letzten Endes ist es ja ein Vorwurf an Gott. Gott, das ist nicht gut, was du machst. Das ist nicht gerecht. Ich sehe die Sachen anders. Für mich ist Fairness anders. Solange es so um andere Gemeinden geht, die Erweckung haben, ist ja kein Thema. Aber solange es um mich geht, Gott, das ist nicht fair. Hast du dich schon mal getraut, so zu reden? Ich meine, Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die sagen, ja, da gibt es vielleicht irgendetwas, ein höheres Wesen, aber im letzten Endes, so, die machen es sich in der Regel ja leicht. Für die ist Gott immer der Sündenbock. Die suchen auch ständig einen Sündenbock. Egal, was in der Welt passiert, Gott ist letzten Endes in allem schuld. Warum lässt er das zu? Warum verhindert er die Kriege nicht? Und warum heilt er nicht alle? Und warum lässt er Krankheit überhaupt zu? Und. Menschen, die sind sehr schnell und schieben Gott alles Mögliche. Alles Leid dieser Welt kann man getrost ja diesem allmächtigen Gott in die Schuhe schieben. Der passt halt nicht auf. Der ist alt geworden. Der ist halt nicht mehr relevant für alles. Ein Mann sagte einmal in einem Gespräch, weißt du, wenn ich Gott je erwische, dann schlage ich ihn tot. Gott ist an allem schuld. Aber ich rede ja heute Morgen zu Menschen, die diesen Gott kennen und diesen Gott lieben und die, wie wir gerade in der Anbetung hatten, diesen Gott ehren wollen, sagen, das ist ein awesome Gott. Der ist groß und der ist herrlich und wunderbar. Und die kommen mit dieser Aussage in einen theologischen Schwitzkasten. Nämlich auf der einen Seite zu wissen, dieser Gott ist perfekt und richtig in allen seinen Wegen. Und auf der anderen Seite zu erleben, was du da gerade erlebst. Dieser Schwitzkasten ist das eine, meine Grundüberzeugung, zu der stehe ich. Nicht nur, weil ich Pastor bin, sondern weil ich das glaube. Nämlich das ist die Überzeugung, mein Gott macht keine Fehler. Amen?
Amen.
Ja. Einige haben es laut gesagt. Und andere, weil sie es vielleicht sagen mussten. Aber es stimmt, diese Grundüberzeugung. Wie mein berühmter Namensvetter kann ich nur sagen, hier stehe ich und kann nicht anders, als das zu sagen. Gott macht keine Fehler. Gott hat noch nie einen Fehler gemacht in der Vergangenheit. Er hat auch noch nie etwas Falsches gedacht und aufgrund dessen dann falsche Entscheidungen getroffen. Sondern er ist perfekt in allen seinen Wegen. Mein Gott macht auch zur Zeit keine Fehler. Und mein Gott wird auch in Zukunft keine Fehler machen. Er macht auch in deinem Leben keine Fehler. Mein Gott kommt nie zu früh, er kommt nie zu spät, immer zur richtigen Zeit. Das ist theologischer Standpunkt, das ist Grundüberzeugung. Das ist, dann könnten wir sagen, Amen und lass uns jetzt Kaffee trinken gehen. Da sind wir uns ja eins. Wenn dann nicht das Unerhörte beten wäre. Wenn dann nicht Lebenssituationen wären, die uns dermaßen herausfordern und sagen, stimmt das wirklich? Sollte ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Stimmt das wirklich? Ich meine, solange mein Leben super verläuft und alles gut läuft und die Familie ist da, Gesundheit ist da, Beruf ist da, Erfolg ist da, Gemeinde wächst, boah, können wir das alles locker behaupten. Aber in Zeiten, wo alles anders läuft. Was sage ich da? Bei diesem Thema, Gott, es ist nicht fair, handelt es sich um ein tiefes inneres Empfinden. Ich könnte auch sagen, eine tiefe innere Wunde. Ich möchte das an einem Beispiel aus der Seelsorge mal deutlich machen, was ich meine. Ein Erwachsener kam in die Seelsorge und er erzählte, dass er als Kind damals, als er kleines Kind war, für eine längere Zeit ins Krankenhaus musste. Er war krank, musste in Quarantäne und keiner durfte ihn besuchen. Auch alle die Pfleger und Ärztinnen und alle möglichen waren alle mit Mundschutz und vermummt. Seine Eltern durften nicht zu ihm. Damals war das so, da war eine Scheibe, er konnte die Eltern sehen und die Eltern konnten ihn sehen, aber sie konnten nicht zu ihm. Und er hat das, weil er ein kleines Kind war, nicht verstanden. Warum er jetzt isoliert ist, warum Mama oder Papa nicht kommen können, warum sie ihn nicht auf den Arm nehmen können. Und es war fürchterlich, diese Zeit. Man konnte ihm das nicht erklären, was Quarantäne ist. Die Eltern litten, aber er litt auch. Und dieses hat sich in seinem Leben, als er dann älter wurde, als eine tiefe, tiefe Wunde erwiesen. Eine Wunde des Verlassenseins, Verlustängste. Er hatte einfach große Probleme zu vertrauen. Er wurde älter, ist erwachsen geworden und so weiter. Und er kam in der Seelsorge an diesen Punkt, weil es in der Seelsorge ging es um das Thema Verlustängste. Warum kannst du nicht vertrauen? So diese ganzen Dinge. Und er kam an diesem Punkt. Er kam an diesem Punkt des Nichts-Verstehen. Was macht die Mutter da gerade? Warum kann die nicht so sein, wie ich will? Er kam in die Seelsorge und wollte das aufarbeiten. Und es war für ihn ein ganz großer Schritt, seinen Eltern, die mittlerweile tot waren, das zu vergeben. Und das auszusprechen, ich vergebe euch, dass ihr euch damals nicht um mich gekümmert habt. Und das Dilemma war, objektiv lag keine Schuld vor. Die Eltern konnten nicht. Aber er hat es so empfunden als Kind. Und dieses Aussprechen, da ist ein Knoten geplatzt. Ich spreche euch frei von dem, was innerlich mein Herz und meine Seele oft immer wieder hervorgeholt hat. So hatte er es empfunden. Und für ihn war es wirklich ein absoluter Knoten, der geplatzt war. Beim Gebet, Mama, Papa, ich vergebe euch. Noch einmal mit Logik kommst du dann nicht hin und kannst sagen, hey, deine Eltern hatten keine Schuld. Das Dilemma des inneren Empfindens. Und ihr Lieben, genau das ist mit Gott auch. Du kannst objektiv sagen, Gott hat keine Schuld. Gott ist fehlerlos. Wir brauchen Gott nichts vergeben. Er hat keine Fehler gemacht. Ist alles richtig. Aber was machst du mit der inneren Wunde? Was machst du mit dieser inneren Wunde? Und ich glaube, viele, viele Christen tragen eine tiefe Wunde in ihrem Herzen. Weil sie zu schnell über diese Dinge hinweggegangen sind. Weil sie vertröstet worden sind. Weil man sie mit Bibelversen zugeredet hat. Und sie haben diese Wunde in ihrem Herzen. Du warst nicht da, als ich dich brauchte. Ich bin nicht heil geworden. Er gab mir keine Antwort, als ich schrie. Meine Not hat sich nicht gewandelt. Du brachtest mir meinen Mann nicht zurück. Ich fühle mich von dir allein gelassen. Jemand sagte mir vor einer Zeit, nächste Woche muss ich unterschreiben, die Scheidung. Wie viel Verheißung kam, das wird alles wieder. Dann sagen Menschen und sagen, ja, guck in die Bibel. Guck in die Bibel, wir haben doch die Bibel und da sind auch ganz, ist ja nicht nur so nette Sprüche, sondern sind ja auch Geschichten von Menschen. Das Problem ist nur, wenn wir in die Bibel reinschauen und ich ermutige jeden, in die Bibel reinzuschauen, da gibt es viele Geschichten, aber wir sehen diese Geschichten immer aus dem Rückblick von 2000 Jahren. Wir kennen die ganze Geschichte. Wir wissen, wie alles ausgegangen ist und wir wissen, wie Gott dann doch eingegriffen hat und wir wissen, oh, die mussten lange warten, aber es kam dann doch alles. Wir sehen immer vom Ende her. Und deshalb lesen wir auch so locker über solche Geschichten hinweg. Aber ihr Lieben, die Menschen der damaligen Zeit in der Bibel, die hatten diesen Rückblick nicht. Die hatten auch kein Altes und Neues Testament, dass sie gesagt haben, okay, wie lange dauert das denn noch? Ich gucke mal nach, was steht denn da bei Richter 3? Wie wird die ganze Geschichte ausgehen? Werden wir Sieg haben? Die lebten genauso wie du, mitten in der Situation. Und ich glaube, dass sie oft die Frage hatten, Gott, das ist nicht fair. Was machst du? Warum behandelst du mich so? Warum passiert dies und jenes? Der scheidende Präsident Obama, den wir alle bedauern bzw. Vermissen, er hat in seiner Abschiedsrede einen Satz gesagt, er hat ein Zitat gebracht und er hat gesagt, du wirst einen Menschen nie wirklich verstehen, bis du einmal die Dinge aus seinem Standpunkt betrachtest, bis du in seine Haut schlüpfst und in ihr herumläufst. Das ist übrigens ein sehr guter Satz für Friedensgespräche in Ehen. Den anderen erstmal verstehen lernen, mal in seine Haut schlüpfen, warum er so denkt, wie er denkt. Nebenbei, Klammer zu. Wir sind bei dem Thema, Gott, das ist nicht fair. Wenn du mal in die Haut der Menschen damals schlüpfst, in die Haut eines Abrahams, ohne das Ganze zu kennen. Und der Kerl musste warten und warten, dieses Verheißen und Versprechen. Und Jahre, Jahrzehnte ging ins Land, bis er im hohen Alter den goldenen Schuss setzen durfte. Und er war schon 100 und sie war schon 90. Hat ihm keiner gesagt. Gott hat nicht gesagt, ja, mit 100 hast du Erfolg. Da kriegst du ein besonderes Geschenk. Dieses Warten, Gott. Und als dann endlich der Knabe da war, der Erbe, auf den alles ja zulief, aus dem die Völker entstehen sollten, und dann sagt Gott, Opfer in mir. Konnte er auch nicht nachgucken, sagen, oh, mal gucken, wie geht die Geschichte aus. Wie hat er gefühlt? Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ein Hiob wusste nichts über die geistliche Wette, die im Himmel abging, zwischen Gott und Satan. Wetten, der sagt sich von dir los und Gott sagt, wetten nicht. Hiob wusste nichts davon. Der war mittendrin im Versagen und dann wird ihm alles genommen und dann auch noch krank. In seiner Haut. Wie mag er empfunden haben in dieser Zeit? Wir kennen die Hiob-Geschichten und sagen, oh, warte mal ab, der hat alles wieder gekriegt. Aber was war in diesen Jahren? Ich habe den Propheten Jeremia gelesen. Er tat immer, was Gott wollte. Und das hat ihm nur Mist eingebracht. Nur Verfolgung und Zisterne. Und der musste auch hinterher in die Gefangenschaft mit. Und ich kann verstehen, dass der sagte, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Auf gut Deutsch würde es heißen, scheiß mal auf mein Leben. Was soll das? Das ist ein heftiger Ausspruch, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Was habe ich davon, wenn ich jetzt hier so ein Prophet bin, kriege ich wieder einen neuen Auftrag und ich muss leiden und leiden und leiden. Für diese Menschen, ihr Lieben, schien Gott sehr weit weg zu sein. Und ich glaube, dass sie oft gesagt haben, Gott, das kann nicht. Das kann doch nicht sein. So ähnlich wie es Maria getraut hat, zu Jesus zu sagen, als Jesus endlich kam, Lazarus war schon 4 Tage tot. Maria geht zu Jesus und sagt, pass mal auf, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, wenn du rechtzeitig gekommen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Bibelleser sagen jetzt wieder, ja, lies ein bisschen weiter, Jesus hat ihn doch wieder auferweckt, er hat ihn doch wieder rausgekriegt. Aber ihr Lieben, diese 5 Tage, diese eine Woche, wo sie auf Jesus gewartet hat, dem Lazarus ging es immer schlechter. Und sie wusste, wenn er kommt, ist kein Thema. Aber die Boten kamen zurück und haben gesagt, Jesus kommt nicht. Der hat was Besseres zu tun. Der kommt noch nicht. Der bleibt vor Ort. Und dann starb er und dann muss er beerdigt werden. Und sagt hinterher, du, jetzt kommst du auch noch zu spät zur Beerdigung. Dieses Gefühl. Wisst ihr, nochmal, in die Haut eines Menschen schlüpfen. Wie mag er damals empfunden haben? Wie mag sie oder er in dieser Situation empfunden haben? Das ist unsere Haut. In der Haut steckst du heute. Auch du kannst nicht nachgucken und sagen, ich guck mal, wie es in 10 Jahren aussieht. Ich guck mal, wie es in 5 Jahren. Du weißt noch nicht, wie es Ende des Jahres aussieht. Wir können nicht vorblättern. Wir stecken in der Haut. Heute. Und wir erleben diese Situation. Wir beten. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Kreiszieher kennt. Bethel Church on tolles Buch übers Beten und dann ziehst du Kreise ums Gebet und sagst, ich gehe hier durch meinen Gebetskreis. Und es passiert nichts. Und du betest weiter und es wird schlimmer. Es geht nicht bergauf, es geht bergab. Mit deiner Lebenssituation, mit deiner Krankheit, mit der Ehe, mit all diesen Dingen. Wir glauben, aber wir verlieren trotzdem den Job. Wir müssen trotzdem in den Konkurs gehen. Und die Dinge passieren, gegen die du dich innerlich so lange gewehrt hast. Eine gute Freundin von uns hat die Scheidung erlebt. Und das hat sie so zerrissen. Da kamen Verheißungen und Prophezeiungen. Und er kam nicht zurück. Und sie musste diesen Weg gehen. Niemand kann von uns vorspulen. Aber ihr Lieben, ich möchte die Spannung noch erhöhen. Wenn du jetzt in die Bibel zurückguckst, dann kann man ja sagen, ja, aber guck mal, da ist doch alles gut gegangen. Nein, das ist das Problem. Es ist nicht alles gut gegangen in der Bibel. Es gibt viele Dinge, die sind einfach auch damals passiert. Es gab nicht immer das Happy End. Es gab nicht immer die Wunder. Es gab nicht immer Heilung. Es gab nicht immer Totenauferweckung. Es gab nicht immer große, gewaltige Dinge. Was du siehst, ist, die einen erlebten diese Wunder. Die einen wurden gerettet und geheilt. Und die anderen? Der eine saß im Gefängnis, die Gemeinde betete. Und ein Engel des Herrn kam in der Nacht. Die Türen wurden aufgerissen, die Wachen mit Blindheit geschlagen und der Engel führte ihn raus. Petrus erlebte das Wunder der Befreiung. Er kam dann zur Gemeinde und die haben alle gesagt, nee, kann gar nicht sein. Wir haben zwar gebetet, aber angeglaubt haben sie auch nicht. Jakobus blieb im Gefängnis, bekam Besuch vom Henker und er hat ihn im Kopf abgehauen. Die Frage ist, war einer von den beiden Gläubiger? War einer von den Geistlichen? Die einen erlebten in der Löwengrube, wenn wir an Daniel denken, der Engel des Herrn den Löwen Rachen zugehalten hat. Die anderen erlebten unter der Verfolgung, wie die Löwen das getan haben, was sie normalerweise tun, Menschen zerreißen. Ihre Kinder, ihre Familien, sich selbst. Hebräer 11, dieses Kapitel über die Glaubenshelden, ist ein ganzes Kapitel über Glaubenshelden. Da lesen wir immer nur von der einen Seite und sagen, boah, die einen haben das erlebt, Heilung, Wunder, wunderbare Dinge, Totenauferweckung. Und wo wir sagen, ja, Gott hat machtvoll sich erwiesen, mussten lange warten, aber. Aber dann steht da Hebräer 11, Vers 34 und 35, andere aber wurden verfolgt und wurde ihnen alles weggenommen, mussten fliehen, wurden gesteinigt, wurden zersägt, wurden gefoltert. Nichts von Erfolg. Nichts. Und dann kommt dieser Satz. Diese alle, die die Wunder erlebt haben und die diese nicht erlebt haben, haben durch ihren Glauben Gott geehrt. Offenes Ende. Und das macht die Sache so, das zerreißt uns fast. Wenn alles gut ausgegangen wäre, würden wir sagen, warte nur, warte nur, warte nur, wird alles gut ausgehen. Aber das haben wir nicht in der Hand. Menschen zu vertrösten, sagen, wird schon, wird schon. Wir müssen diese Spannung aushalten. Und die, die es nicht erlebt haben in Hebräer 11, das ist nicht die B-Mannschaft des Glaubens oder die Kreisklasse. Die haben genauso geglaubt und die haben hingegeben und sind auf die Knie gegangen und haben gefastet und haben ihr Hab und Gut trotzdem verloren und konnten nicht in ihre Häuser zurück, mussten in die Fremde gehen, waren Flüchtlinge und wir kennen die Geschichte. Freunde, das ist nicht spannend, das ist eine Spannung. Und ich sagte, das ist, wir lieben Menschen, die Spannungen auflösen. Und an irgendeine Seite, aber es gibt Spannung. Spannung darf man nicht auflösen. Probleme sollen wir lösen, aber nicht Spannung. In Spannung musst du bleiben. Wenn du Spannungen auflöst, wird das Ergebnis schief. Auch die Lösung wird niemand zufriedenstellen. Ich habe Menschen erlebt, die haben die Spannung aufgelöst und haben gesagt, weißt du was, ich bete nicht mehr. Weißt du was, ich mache das nicht nochmal. Unsere Gemeinde hat 2,5 Jahre gebetet für ein Kind mit Gehirntumor. Die Ärzte haben gesagt, maximal ein halbes Jahr, schlimmste Gehirntumor, den es gibt, halbes Jahr. 2,5 Jahre hat das Kind erlebt. Und die Gemeinde hat jeden Sonntag zwischen den Gottesdiensten, eigene Gottesdienste, Heilungsgottesdienste, alles erlebt. Dann ist das Kind gestorben. Und kurz danach sagte mir jemand das, löste die Spannung auf und sagte, ich bete nie wieder für krank. Ich werde mich nicht mehr aus dem Fenster lehnen, glaubenstechnisch. Ich werde das nicht mehr machen. Damit löste er die Spannung auf. Sag, lass mich bloß mit diesen Dingen in Ruhe. Andere lösen die Spannung auf, dass sie sagen, ja, es gibt Gründe. Da muss was im Leben vorliegen. Du bist zu früh aus deinem Gebetskreis gegangen, du hättest da noch hingehen müssen, du hättest dies noch tun müssen, du hättest da noch die Hände auflegen müssen. Ich habe dir doch gesagt, du musst zu dem da hinfahren. Da gibt es doch so einen Heilungsprediger in Frankfurt oder wo auch immer. Das hat man den Eltern auch gesagt mit dem Kind. Ihr müsst da hin. Und dann sind sie dahin. Und das war eine der schlimmsten Erlebnisse für sie. Wir dürfen die Spannung nicht auflösen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wenn du einem Kranken sagst, hey, guck dein Leben noch mal an, da muss was sein, dann bist du auf der Ebene der Freunde von Hiob. Hiob, jetzt gesteh doch endlich, Hiob, jetzt sag doch endlich, Mensch, du siehst doch, das muss an dir liegen. Und Hiob ist verzweifelt, der ist nahezu verzweifelt. Ihr Lieben, wir lieben Lösungen und wir lieben Auflösungen, auch in Predigten. Aber ich habe gesagt, es ist keine Predigt, die rund ist. Wir lieben, wenn Leute irgendwelche Probleme lösen. Ich habe in meinem Bücherschrank ein Buch, das heißt, wie man Kranke heilt. 150 Seiten, alle Krankheiten der Welt. Muss nur nachgucken, wie du zu beten hast, was du zu bieten hast, wo du nachfragen musst. Und dann guckst du rein, der sagt, was hast du an den Nieren? Seite 138, ja. Wir lieben solche Bücher, denn das sind ja Lösungen, dann habe ich was in der Hand. Und wenn nichts passiert, dann kann ich wenigstens noch sagen, das lag an dir. Die Beter selbst sind ja immer ein bisschen vorsichtig, dass sie sich die Schuld selber geben. Ich habe zu wenig Glauben gehabt, sondern es ist besser, dem Kranken das aufzubürden. Und so gibt es viele Situationen. Wir versuchen, aber Leben, es ist ein Leben im Spannungsfeld. Im Schon jetzt und noch nicht. Dieses Spannungsfeld, mein Gott macht keine Fehler, hier stehe ich. Und das glaube ich. Aber ich verstehe sein Handeln nicht in meinem Leben. Er ist vollkommen in all seinen Wegen. Aber ich fühle mich, als wenn mein Weg in die Sackgasse geht. Mit dem einen meint er es so gut. Wir erleben so viel. Und dann stehen sie im Gottesdienst und geben Zeugnis. Und ich kann immer nur sitzen bleiben. Wir haben in unserer Gemeinde so diese Silvestergottesdienste, Zeugnisgottesdienste, wo Leute berichten. Und dann stehen sie da und, oh, meine Ehe ist geheilt worden, ich habe einen Beruf gekriegt, wir haben endlich das Kind gekriegt und. Tolle Erzählung und die Gemeinde applaudiert. Aber ihr Lieben, da sitzen immer eine ganze Menge Menschen. Mit Tränen in den Augen und sagen, ich habe immer noch keinen Job, ich habe immer noch kein Kind. Mein Kind ist gestorben letztes Jahr. Mein Mann hat eine neue, was auch immer. Und man fühlt sich nach der B-Mannschaft. Und man fühlt sich dann so und sagt, Gott, das ist doch nicht fair. Zurück zu den Menschen damals. Ich möchte von den Betern, die Bibel ist ja ein Vorbild, die Geschichten stehen ja nicht umsonst drin, sondern ich möchte lernen von diesen Menschen, wie ehrlich sie gebetet haben, wie sie ihr Herz vor Gott ausgeschüttet haben und wie sie Dinge gesagt haben, die waren nicht fromm, die waren nicht religiös, die waren tief im Inneren, ihre Gefühle. Als Gott eines Tages zu Mose sagte, jetzt habe ich den Kaffee auf, Mose, pass mal auf, tritt mal zur Seite, ich mache das Volk jetzt platt und mit dir fange ich ganz neu an. Irgendwann war Gott auch genervt. Was betet Mose da? Er sagt, Gott, denk doch mal nach. Ich weiß nicht, hast du schon mal so gebetet? Gott, denk doch mal nach. Er sagt, ey, oder rechne mal nach, ich bin 80, mit mir willst du neu anfangen? Was sollen denn die Ägypter denken, wenn du uns hier alle platt machst? Denk doch mal nach. Und Gott lässt sich drauf ein. Freunde, das ist kein respektloses Beten. Das ist Beten auf einer Ebene mit Gott. Freundschaft. Mose war Freund Gottes. Aber er hat ehrlich das gesagt. Asaf ist ein Beter, der mich sehr motiviert hat zum Beten. Im Psalm 73 sagt er, ich gucke mir das alles an hier. Ich sehe den Gottlosen, denen geht's so blöde gut. Die kümmern sich nicht um Gott, die machen, was sie wollen und die gedeihen und sind feist und damals war Körperfülle noch ein Zeichen von Segen. Aber denen geht's gut und alles Mögliche. Und ich, armer Wurm, ich glaube an dich, ich gehe zum Gottesdienst und ich verzweifle daran. Bringt's das überhaupt? Und er macht das zum Gebet. Er sagt diese Dinge ehrlich. Der treue Wegbereiter von Jesus war Johannes, sein Cousin, 6 Monate älter. Er war fest davon überzeugt, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld wegträgt. Hat ihn getauft und hat das alles erlebt, die Stimme aus dem Himmel. Und dann sitzt Johannes im Gefängnis und nichts passiert. Und er macht seinen Zweifeln Luft und er schickt seine Jünger mit diesen Zweifeln zu Jesus und sagt, Jesus, sag mal, hör mal, Cousin, bist du der, an den wir glauben? Bist du es wirklich? Soll man nicht lieber an anderen glauben? Es passiert doch nichts. Er lässt seine Sachen raus. Ihr Lieben, merkt ihr den Satz, Fragen an Gott stellt nicht Gott in Frage. Fragen an Gott stellt nicht Gott in Frage. Das ist ein Riesenunterschied. Sondern wendet sich mit dieser ganzen Sache an ihn. Und eine der größten Fragen, die das Universum gehört hat, war die Frage des Sohnes Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sehen es wieder aus dem Background und sagen, ja, wir verstehen das. Gott musste, wir können das theologisch erklären. Jesus in dem Moment hat das nicht gesagt, um irgendeine Sache zu erfüllen, sondern das war seine tiefste Sache. Gott, warum in der tiefsten inneren Not? Gehst du jetzt auch noch? Das war keine theoretische Frage, die er da gestellt hat, sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Leben ist ein Spannungsfeld, ihr Lieben. Wir leben im Glauben, aber wir leben noch in dieser Welt. Und das ist eine spannende Sache. Und der Kampf in solchen Situationen ist brutal hart. Und Gott traut uns das zu. Der Kampf zwischen dem, der dich zur Verzweiflung bringen will, dein Gegenspieler, Satan. Er will, dass du deinen Glauben verlierst. Er will, dass du dein Vertrauen verlierst. Er will, dass du dich zurückziehst. Er will, dass du nicht mehr mutig betest. Er will, dass du in Sarkasmus änderst. Kennst du sarkastische Christen? Die haben gesagt, ja, habe ich früher auch geglaubt. Die Jugend mit ihren Sprüchen da. Komm du mal in mein Alter. Das ist oft einfach nur Sarkasmus. Und keine lebendige. Das will der Teufel. Dass wir am Ende da sind und sagen, hat keinen Wert. Gott will, dass unser Glaube nicht aufhört. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und Gott hält diese Spannung aus, dass Menschen ihm Dinge sagen, ihn in Frage stellen oder ihm Fragen stellen. Gott will nicht, dass dein Glaube aufhört. Ich habe das Zitat gelesen. Jedes mutige Gebet ehrt Gott. Und Gott ehrt jeden mutigen Beter. Hebräer 11 sagt Gott, das sind alles Glaubenshelden, auch wenn sie scheinbar umsonst gebetet haben, auch wenn nichts passiert ist. Alles Glaubenshelden. Jedes mutige Gebet ehrt Gott und Gott ehrt jeden mutigen Beter. Hebräer 10 sagt deshalb, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und er schreibt das an Menschen, die wirklich im Dreck saßen, die alles verloren hatten, die in der Vertreibung waren, die Juden. Werft euer Vertrauen nicht weg. Das ist möglich, dass Menschen den Glauben über Bord schmeißen. Ich bin davon überzeugt, Gott hält sie trotzdem fest. Aber der Hebräer-Schreiber sagt, werft das Vertrauen nicht weg. Das hat eine große Belohnung. Und das ist mehr als Kopf hoch, Junge. Leben geht weiter. Das hat mit tiefen Überzeugungen zu tun. Und deshalb schließe ich mit dem Asaf nochmal. Psalm 73, was er am Ende sagt über seine Lebenssituation. Psalm 73, Verse 23 bis 26. Dennoch, obwohl all dieses Unfaire und all das, was so passiert, dennoch bleibe ich immer bei dir. Du hältst mich bei deiner Hand. Du führst mich nach deinem Plan. Am Ende nimmst du mich in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, dann bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Und selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, also selbst wenn es nicht gut ausgeht, so bist du doch, Gott, allezeit meine Stärke. Du bist alles, was ich habe. Fragen an Gott stellen, stellt Gott nicht in Frage. Und deshalb wenden wir uns an ihn. Mit all unseren Fragen und mit all den ungeklärten Situationen. Lass uns zusammen aufstehen und vor Gott sein. beten, ihm Dinge hinhalten. Lass uns beten, lass uns zusammen aufstehen. Vater, ich glaube, dass es auch in diesem Raum hier viele offene Wunden gibt. Wie dieser Mensch damals im Krankenhaus das erlebt hat. Dass da Dinge passiert sind, zwischen Himmel und Erde, zwischen dir und uns, die wir nicht einordnen können. Auch was im Augenblick geschieht, was wir nicht einordnen können. Gott, du hältst diese Spannung aus. Und du bist und du bleibst Gott. Und ich möchte es proklamieren in die sichtbare und unsichtbare Welt. Gott ist im Regiment und weiß, was er tut. Aber danke, dass wir auch ehrlich beten dürfen. Weil wir wissen nicht, was du tust. Und all das Ungelöste, all das, was wir erleben mussten und was wir zurzeit erleben, was im Augenblick so an uns arbeitet. Und all das, was wir erleben, wo es anderen gut geht und wo dein Segen woanders fließt, aber bei uns nicht. Auch das halten wir dir hin. Wir halten dir unsere Fragen hin, die wir nicht einfach nur mit irgendeinem Spruch beantwortet haben wollen, sondern es sind Herzensfragen. Ich bete Gott, dass du redest. Dass du all die Situationen, in denen wir gerade zur Zeit sind, die sich vielleicht nie mehr ändern werden. Wenn ich so an unsere Flüchtlinge denke, wenn ich so an Menschen denke, die vieles verloren haben, vielleicht auch Menschen verloren haben. Dass wir dennoch zu dieser Überzeugung kommen, dennoch bleiben wir stets bei dir. Denn wenn wir dich verlieren, verlieren wir alles. Danke, dass du auch in diesen dunklen Stunden und in diesen Tälern und in diesen, wenn wir durchs Wasser gehen, durchs Feuer gehen, dass du dabei bist. In Jesu Namen. Amen.